Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra, hurra! Podcasts. Mein Name ist Christian Zöllner. Ich bin Professor an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle. Designprofessor und mache seit bestimmt schon 2 Jahren diesen Podcast zu Design und Fragen der Designausbildung. Und in dieser Folge soll es um Design Futuring gehen und das Gestalten von Zukünften. Und ich habe das große Glück, zwei Expertinnen, also einen Experten und eine Expertin, heute hier zu Gast zu haben, und zwar Benedikt Groß und Aline Mandia. Hallo, ihr beiden.
Hallo. Hi.
Perfekt, auf die Minute, genau, gleichzeitig Hallo gesagt. Prima, ich freue mich sehr, euch hier zu haben. Hier ist aber so ein bisschen seltsam, weil ich bin hier vor meinem Rechner und ihr seid jeweils vor euren Rechnern. Das heißt, wir machen das remote. Aber ich denke, das kriegen wir super hin. Und um euch mal so ein bisschen mitzunehmen, liebe Hörenden, stelle ich euch die hier Sprechenden mal vor. Und zwar beziehe ich mich da auf die Seite 255 in dem Buch, was die beiden geschrieben haben. Und das ist nicht ohne Grund der Grund, warum wir heute hier sprechen, weil dieses Buch Zukünfte gestalten, Spekulation, Kritik, Innovation mit Design Futuring, Zukunftsszenarien strategisch erkunden, entwerfen und verhandeln, im Verlag Hermann Schmidt rausgekommen. Ich verrate nicht zu viel, wenn dieses Buch ein tolles Buch ist. Und auf jeden Fall sind da hinten die Autorinnen und Autorinnen Infos gelistet, und darauf gehe ich jetzt mal ein. Und ich fange mit Aileen an. Professor Dr. Aileen Mandier, du bist zu 30% Ingenieurin, 50% Designerin und 20% Change Agent. Und da kommt eigentlich schon meine erste Frage: Was ist ein Change Agent?
Ja, es ist ein bisschen glitschiger Aal, das Wort.
Ein glitschiger Aal.
Es wird von ganz unterschiedlichen Personen auch verwendet. Ich verwende es, weil ich sehr oft in begleitender, moderativer Rolle Menschen und Organisationen beim Verändern helfe. Deswegen fand ich die Bezeichnung gut. Ich habe aber auch schon gesehen, dass Menschen das ganz anders interpretieren.
Okay, aber dann wissen wir zumindest das. Du hast technische Kybernetik in Stuttgart studiert und im Bereich Traffic Management promoviert. Und das finde ich ja total interessant, dass, also Traffic Management, das heißt, du hast dich mit systemisch damit beschäftigt, wie Menschen oder Güter sich sozusagen in einem System bewegen, und hast dazu geforscht.
So ist es ja. Ich habe erst mal ein paar Jahre mich damit beschäftigt, wie man eigentlich die ganze Welt, sei es eine menschliche Zelle oder ein Kessel in einem in der Chemiefabrik, in eine Gleichung packen kann, um es zu verstehen und zu modellieren und zu beeinflussen. Und dann habe ich irgendwann mehr für die sozialen Systeme interessiert. Und das Erste, was ich da gemacht habe, war Verkehr. Warum fahren Menschen von wo nach wo und wie kann man simulieren?
Und zu was bist du? Was hast du rausgefunden?
Also ich habe damals dann auch untersucht, wie Verkehrsinformation und verschiedene Arten der Darstellung beeinflussen, wo lang die Leute fahren, linksrum oder rechtsrum, und wann die losfahren am Tag. Mhm. Interessanterweise war kein einziger Gestalter, Gestalterin in dem Forschungsprojekt dabei. Würde ich im Nachhinein sagen, war ein Fehler, aber wir haben auf jeden Fall dazu geforscht, wie man Informationen darstellen kann und was es bewirkt.
Genau, aber das hast du ja dann perspektivisch geändert, und zwar bist du jetzt, ich lese es, muss es vorlesen, Professorin für systemisches Design im Kontext von sozialem Wandel und transformativen Prozessen an der Fakultät für Design an der Hochschule in München. Das heißt, also eigentlich auch ganz frisch berufen, du hast mir vorhin gesagt, so, das, jetzt bist du eigentlich in der ersten oder zweiten Woche.
So ist es, ja.
Ja, super. Das,
so frisch, dass ich den langen Titel auch immer noch selber vorlesen
genau.
muss.
aber wo hast du vorher gelehrt?
Ich hatte vorher eine Vertretungsprofessur in Münd an der Hochschule für Gestaltung, mhm. der HFG, und da war ich eigentlich fast ausschließlich im Studiengang Strategic Design mhm. unterwegs.
Was für eine hervorragende Überleitung zu unserem anderen Gast, nämlich Benedikt Groß. Hallo Benedikt. Hallo. Du bist antidisziplinärer Designer mit dem Schwerpunkt Design Futuring und Computational Design. Und Da auch da muss ich gleich mal fragen, was ist der Unterschied zwischen antidisziplinär und vielleicht interdisziplinär? Oder woran machst du das fest? Weil das da so gleich als das zweite Wort und wie so ein knallhartes Statement, ganz anders als der glitschige Aal des Change Agents, ist der ja sehr solide vorn angestellt.
Naja, vielleicht einfach um auszudrücken, dass wir genug Schubladen in der Welt schon haben und genug Kategorien. Und ich finde es spannender, sozusagen über die Grenzen hinweg in unterschiedlichen Domänen unterwegs zu sein. Aber ja, ich würde es jetzt nicht überbewerten. Ich hätte wahrscheinlich auch Interdisziplinär hinschreiben können und das wäre auch okay gewesen.
Ja, aber Antidisziplinär klingt doch ziemlich cool. Apropos cool, du hast Design Interactions, dein Master gemacht bei Dun & Raby in London und hast bei Carlo Ratti im Sensible City Lab am MIT gearbeitet. Hast du da, oder was hast du da gemacht? Warst du Researcher?
Beides, einmal sozusagen Visiting Scholar oder Visiting Student und dann später auch noch mal ein paar Mal, ja, so als Visiting Scholar mit an Projekten gearbeitet und geforscht.
Ja. Und das habe ich tatsächlich erst im Laufe der Auseinandersetzung mit dem Buch rausgekriegt, über das wir sprechen, Zukünfte gestalten, dass du aber schon vorher ein Buch nämlich publiziert hast, nämlich mit Julia Laub, unter anderem Julia Laub, nämlich generative Gestaltung. Und da hast du dich ja eben mit generativer Gestaltung, aber eben Computational Design, Datenvisualisierung und sowas beschäftigt. Finde ich super, weil ich nämlich tatsächlich dieses Buch, hier steht auch das erfolgreiche Standardwerk in deiner Biografie. Es ist auch, also ich wusste nicht, wie erfolgreich es ist, aber ich sehe es auch als ein Standardwerk an. Das hast du auf jeden Fall publiziert und bist auch seit 2017 Professor für Interaction Design und Strategic Design an der HFG Schwäbisch Gmünd und leitest dort den Masterstudiengang Strategische Gestaltung. Genau. Unglaublich vielfältige Biografie auch. Aber jetzt hast du natürlich in Schwäbisch Gmünd studiert und bist da jetzt Professor. Da muss ich gleich mal sofort fragen, ist das auch ein bisschen komisch?
das kann definitiv komisch sein, sowas. Aber ich glaube, ich habe eine ziemlich weite Reise dann gemacht zwischen meinem Diplom damals noch und dann sozusagen meiner Landung dann dort. Und davor war ich auch woanders schon Professor. Ja. Also und auch die Zeit am RCA und sozusagen in der Welt, die hat mich dann ein Stück weit auch geprägt. Und ich glaube, mein Designbegriff ist nicht mehr so, wie er damals war, als ich abgeschlossen habe. Ja. Und das war dann, glaube ich, auch das Interessante, vielleicht was gut dann gepasst hat zu strategischer Gestaltung, wo ich jetzt sozusagen unterwegs bin.
Wo warst du vorher, Prof?
An der Hochschule Ravensburg-Weingarten oder RWU, sie haben sich umbenannt. Ah, okay. In Digital Design. Nur eineinhalb Jahre, zwei Jahre, sowas.
Okay, super. Dann vielen Dank. Ihr habt das sehr gut vorbereitet in eurem Buch und da konnte ich mich jetzt super drauf beziehen. Und deswegen möchte ich eigentlich auch gleich mit euch über dieses Buch sprechen. Und zwar ist das Buch meines Erachtens ein sehr gutes Lehrbuch. Es hat eine tolle Ansprache. Also ich selber als Lesender werde mit du angesprochen und mir wird das sozusagen, ich werde sehr an die Hand genommen, um in die Projekte reinzugehen oder Projekte zu managen, zu moderieren, zu gestalten, wo es um mögliche, wünschenswerte Zukünfte geht. Und ich möchte eigentlich euch mal fragen, wahrscheinlich erstmal, woher das Interesse kommt, sich damit zu beschäftigen, weil ihr ja jeweils eigentlich aus anderen Ecken kommt. Ich sage jetzt mal eher so generative Gestaltung, strategische Gestaltung und bei dir, Aline, eher so dieses Systemische. Also das Interesse, aber dann natürlich auch das Praxiswissen, weil es ja sehr ein sehr angewandtes Buch ist. Woher kommt das? Genau, Benedikt zeigt auf Aline. Aline muss anfangen. Du bist dran, Aline.
Okay, ich bin dran. Woher kommt das? Ja, also, ich bin ja zu der ganzen Thematik Zukunft gestalten oder Speculative Design, Design Fiction etc. gekommen als in einer Zeit, als ich im Produktmanagement, auch in der Mobilität war für neue Mobilitätsdienste von einem großen Automobilkonzern und da hatten wir eben so eine kleine Kreativgruppe und Innovationslabor und praktisch die Produkte waren viel zu weit vorm Markt und nicht vorstellbar, nicht erklärbar. Und es war irgendwie so ein interessanter Umweg, über diese Methoden praktisch so einen gesellschaftlichen Diskurs über neue Mobilität anzustoßen und da auch so ein bisschen die Flucht nach vorne, sag ich mal, als mit den Produkten nicht geklappt hat, dann irgendwie so eine andere Ausdrucksform zu haben. Und haben wir eben viele Projekte zusammen gemacht. Also habe ich auch Benedikt kennengelernt in der Zeit. Und später dann bin ich freiberuflich immer mehr in die Rolle gekommen, dass ich so vor Gruppen stand, auch hauptsächlich im politischen Kontext, wo es darum ging, über Zukunft zu sprechen, durch neue Gesetzgebung, neue Rahmenbedingungen, neue Technologien, die da in den Markt drängen. Und das war alles immer nur Text und total abstrakt. Und da habe ich irgendwie auch wieder händeringend nach Methoden gesucht, wie man jetzt irgendwie es auch so partizipativ so einen Prozess machen kann, sowas begreifbarer machen kann, besser diskutierbar machen kann. Und so bin ich irgendwie ja in dieses Themenfeld auch reingekommen, mit Design über Zukünfte nachzudenken und auch so einen Prozess zu moderieren.
Und wo hattest du die Methoden her? Also ich meine, hast du dir die selber erarbeitet?
Also erstmal die Benedikt hat dann irgendwann angerufen und gesagt, komm doch nach Gmünd, hier ist es gerade zu lauschig und hier ist Platz frei und komm, lass uns einen Kurs machen und auch lass uns versuchen, ein Buch zu machen. Da musst du vielleicht was dazu sagen, Bene, wie das auch zu dieser Buchidee kam. Und ich hatte einfach irgendwie genug Zeit, um mich drauf einzulassen. Und wie bin ich zu den Methoden gekommen? Also erstmal, die Methoden sind bis auf eine in dem Buch nicht von uns, sondern kommen irgendwie aus unserer eigenen Erfahrung in Projekten an der Hochschule, aber auch aus meinem Feld jetzt. Ich habe mich zeitlang mit Coaching beschäftigt und da eben auch eine Ausbildung gemacht und da unterschiedliche Methoden kennengelernt, die jetzt auch ein bisschen aus einem anderen Bereich kommen und auch eher so aus dem moderativen Bereich und so. Und da habe ich ein bisschen was eingebracht. Also es war eigentlich so ein Fundus aus ein paar Jahren Berufserfahrung.
Ja, Benedikt?
Ich glaube, ich kann vielleicht noch so versuchen, so ein bisschen zu ergänzen. Also ich hatte ja dann in Anführungszeichen in der so 2011, 12, 13, glaube ich auch noch, dann am RCA studiert, Design Interactions, sozusagen der Place to Be damals für Speculative Design mit Dunn & Raby. Und hat mich total geändert und es war auch eine fantastisch tolle Zeit. Aber es gab relativ wenig Methodik oder eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr wenig Methodik da drin, sondern es war eigentlich eher so, dass die ganzen tollen Projekten aus einem tollen Umfeld entstanden sind, aus einer Studiokultur und tolle Menschen und tolle Briefs etc. entstanden sind. Und als ich dann zurückgekommen bin wieder und wir dann auch zusammengearbeitet haben, gab es natürlich immer wieder den Fall, dass wir Workshops gegeben haben oder dass wir auch Workshops oder Lehre gemacht haben, also auch an Hochschulen oder anderen Spots. Und da war eigentlich immer das Problem, dass das zumindest mal in unserem deutschen Kontext nicht so richtig gut funktioniert hat. Also da ist man dann mit dem Rucksack Speculative Design um die Ecke gekommen und dann war das jetzt oft so von wegen, das ist jetzt irgendwie so Kunst und das ist doch nur in der Galerie und die ganzen Kritikpunkte, die es da so gab und das ist irgendwie unstrukturiert und es ist vielleicht nicht stabil genug und irgendwie es ist zu frei, zu künstlerisch. Und das war dann auch irgendwann die Erfahrung, sowohl in Move Lab, wo wir zusammengearbeitet haben, im Unternehmen rein und dann auch eigentlich zeitgleich in der Lehre, dass man zumindest mal jetzt in unserem Kontext, glaube ich, schon einen Vorteil hat, wenn man eine Methodik hat, die eine Handhabe gibt, die auch einem eine Nachvollziehbarkeit und eine Sicherheit gibt. Das bedeutet dann nicht, dass man automatisch die besten Projekte der ganzen Welt macht, auf keinen Fall, aber dass man zumindest mal partizipativ und mit einer Gruppe, die auch vielleicht aus einem anderen Bereich kommen, die vielleicht Ingenieure, Ingenieurinnen sind, etc., einfach dann besser so ein Zukunftsszenario knacken kann oder halt Optionen auf den Tisch legen kann. Das zum einen, also irgendwie hat das zumindest mal für unseren Kontext gefehlt und sozusagen haben wir dann einfach über die Zeit eine Playlist aus Methoden dann sozusagen angesammelt, die teilweise ja bestimmt im Speculative Design Fiction, Critical Design unterwegs sind, aber auch vielleicht im Management, aus der Zukunftsforschung, aus der Beratung, eigentlich ja überall sozusagen her sind. Und ja, und haben da dann sozusagen so einen Prozess zusammengestellt, der dann uns, die sich und auch den Studierenden und auch in anderen Kontext, also mit Kunden, dann die Sicherheit gegeben hat, glaube ich, sowas zu moderieren und sowas dann auch robuster zu machen. Und vielleicht auch noch eine Sache, die Kritik, die es an Speculative Design ja immer gab, war dann, naja, jetzt hat man dann was Tolles gemacht und dann so what, ja, dann steht es in der Galerie und dann geht es vielleicht gar nicht so, also wo ist der Impact, ja, gab es ja viel Kritik auch und teilweise zu Recht, teilweise vielleicht auch nicht gerechtfertigt, aber sozusagen, dann hat auch Aline, du hast da, glaube ich, aus meiner Perspektive viel mitgebracht, dann, wie man vielleicht, wenn man jetzt ein Zukunftsszenario erfahrbar gemacht hat oder visualisiert hat oder durch ein Narrativ ja erfahrbar gemacht hat und teilbar gemacht hat, dann wie man vielleicht auch noch weitergehen kann in Richtung Meinungsbildung und Strategiefindung, damit es dann nicht einfach nur sozusagen aufhört, so hier ist es und jetzt müssen muss das Publikum irgendwie selber wissen, wie es interpretieren kann. Und daraus dann ist dann irgendwann haben wir gemerkt, dass es wertvoll ist in Anführungszeichen und dass es robust genug ist, dass es mit Studierenden und ja auch in anderen Bereichen funktioniert und dann ist die Idee entstanden, daraus ein Buch zu machen, zusammen mit dem Hammer Schmidt Verlag.
Und wie habt ihr, ich habe noch eine andere Frage, aber ich muss noch eine Frage vorher stellen. Du hast gerade von diesem Movil Lab gesprochen. Was ist das?
Das Movil Lab war ein Think Tank, Innovationslabor, kleine Kreativbubble, wie auch immer man es nennen möchte.
Klingt sympathisch.
Innerhalb von einer Tochterfirma der Movil GmbH, die Mobilitätsdienste gemacht hat, Mobilitätsplattform, Carsharing, für den Daimler-Konzern.
Ah, okay, super.
Und da waren wir relativ wild und frei unterwegs unter der Flagge Futures of Mobility.
Mhm. Und das, was ihr gerade sagt, nämlich also zwei Sachen. Einmal dieses Speculative Design, ja, was macht man denn danach? Ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist das, was wie ihr gerade die Methoden beschrieben habt, dass das eben wie fast schon antidisziplinäre Methoden sind. Die lassen sich halt eben, die kommen aus verschiedensten Ecken, lassen sich aber nicht zwingend auf eine runterbrechen. Und deswegen glaube ich, so wie ihr es erklärt, sind die wie so eine Art Common Ground, auf den sich alle einigen können. Das ist eben nicht, das ist jetzt eine Designmethode oder das ist jetzt nur eine Engineering oder eine Stadtplanungsmethode, sondern das sind halt miteinander verschränkte Systeme, die für alle irgendwie neu sind und dadurch sind die vielleicht für viele Leute, annehmbarer irgendwie, ne? Oder kann man das so sagen?
Es ist total interessant, dass du das gerade so sagst, weil tatsächlich im Entstehungsprozess, jetzt so aus dem Nähkästchen, wir hatten so diese Playlist der Methoden, aber der Fokus war ganz stark auf diesen einzelnen Methoden. Mhm. Und irgendwann, also beim Schreiben und so, haben wir irgendwie gemerkt, es braucht irgendwie noch so ein Gebinde. Das fehlt. Also dieser ganze, okay, Prozess und es hat drei Phasen und so, und wo tun wir das rein? Es war schon ein Diskussionspunkt bei uns, ob wir das machen, weil es ist ja auch nicht so, dass man das Futures Wheel nur genau zu dem Zweck an der Stelle machen kann und das ist ein Teil der Exploration und fertig. So ist es ja nicht, sondern das ist eine mögliche Art. Und die Überlegung war halt dann, dadurch wird es irgendwie zugänglich. Mhm. Aber es war am Anfang auch eine Version da ohne das Gebinde, sondern als wirkliche, als Sammlung, Methodensammlung.
Ja, ich würde vielleicht noch sagen, also A, glaube ich, kann ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, ob das dann für alle Menschen auf diesem Planeten so ist. Also es ist einfach immer, vielleicht möchte ich betonen, dass wir einfach diese Perspektive hier Süddeutschland wahrscheinlich fast schon haben, mit unseren Studierenden, mit unseren Erfahrungen und so weiter und so fort, weil es ist ja schon anders, wenn man jetzt eine Kunsthochschule in Israel unterwegs ist oder sowas, ja, wenn man da einen Workshop gibt. Aber jetzt mal das dahingestellt, ist vielleicht auch noch ein Gedanke, der dann irgendwann zentral geworden ist für uns, dass wir auch so ein bisschen Speculative Design, Critical Design und auch, dass man ja als Designer, Designerin oft den Fall hat, dass man eigentlich Produktinnovation macht, dass wir sozusagen, glaube ich, dann irgendwann erkannt haben, dass eigentlich dieser Prozess oder diese Playlist für alle drei funktionieren kann. Das ist vielleicht wirklich so ein Beitrag, dass man dann eigentlich irgendwann in der Mitte entscheiden muss, was ist denn eigentlich die Gestaltungsabsicht? Ob ist man eher kritisch, ist eher eine Alternative, ist eher spekulativ oder will man eigentlich eher Produkte machen? Meistens, also ganz viele Designerinnen wollen wahrscheinlich einfach nur Produkte machen.
Oder Ergebnisse sagen, okay, oder Prozesse.
Genau, ne? Ja, genau. Und sozusagen, dass wir dann eigentlich gemerkt haben, dass diese Abfolge oder diese Methoden eigentlich überall helfen und funktionieren können. Das fanden wir dann eigentlich eine ganz, ganz schöne Erkenntnis, dass wir nicht mehr jetzt sozusagen immer diesen Container aufgemacht haben, das ist Critical Design, das ist Speculative Design, das ist Produktinnovation, sondern eigentlich irgendwann sozusagen das so ein bisschen anders gesehen haben oder die Perspektive geändert haben und dann gesagt haben, okay, was könnten denn eine gute Herangehensweise sein, auch die vor allem zugänglich ist, die stabil ist und wo man auch mit Leuten außerhalb vom Feld arbeiten kann. Und das fanden wir dann spannend und dass wir dann eher sozusagen wieder diese Anhaltspunkte wie Critical Design, Speculative Design etc. dann wieder so reingebracht haben, dass wir gesagt haben, hey, irgendwann müsst ihr halt einfach die Gestaltungsabsicht entscheiden. Mhm. Aber dann geht es eigentlich ganz gut zusammen.
Ja, und wie habt ihr eigentlich da zusammengearbeitet? Also ich meine, habe ich so das Gefühl, so wie ihr es gerade beschrieben habt, eigentlich ein eingespieltes Team, ihr habt viele Workshops schon zusammen gemacht, ihr wisst euch zu nehmen, aber also ich frage tatsächlich ganz, ganz vielleicht wirklich von draußen, wie macht man, aber in dem Fall, wie habt ihr das sortiert, wie habt ihr eure Aufgaben verteilt, wie schafft man ein 255 Seiten Kompendium wohlgestaltet und schlüssig aufbereitet, also vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen. Es gibt so Ligaturen, die dann eben darauf hinzeigen, okay, das ist ein Rabbit Hole, da kann man super drin verloren gehen, weil das verweist vom Link zu Link zu Link und tschüss, wir sehen uns nächste Woche. Und gleichzeitig aber eben auch noch Endverweise in Literaturverzeichnis. Es geht von Diegetic Prototypes to Design Fiction, so eine großen Sammlung von Beispielprojekten, die eben für diese verschiedenen Gestaltungsansätze stehen. Also einerseits eine Kritik äußern, gleichzeitig aber eben auch eine Produktinnovation da, also andere, die eine Produktinnovation darstellen. Also ihr habt das ja wirklich lehrbuchartig aufbereitet. Wie habt ihr da dran gearbeitet? Also, und wie lange hat das gedauert, vor allen Dingen?
Wahrscheinlich zweieinhalb Jahre jetzt von hey, wir wollen das machen bis, oh mein Gott, es wird wirklich gedruckt. Ja, also ich kann mich an ein paar Sachen auf jeden Fall erinnern, kann ich vielleicht so anekdotisches einfach erzählen. Also den Masterplan kann ich nicht wiedergeben, weil der wird uns vielleicht erst noch retrospektiv bewusst werden durch solche Gespräche wie heute, kann ich mir vorstellen. Also am Anfang gab es schon so ein Table of Content Gerippe, über das wir viel gesprochen haben und vor allem auch welche Methoden und dann da waren wir schon viel auf der Metaebene auch so, wie ist der Content partitioniert? Ne? Wie groß ist der Lookbook-Teil und der Erklärteil? Und gibt es überhaupt einen Workshop-Teil? Und gibt es diesen Prozess, den wir da durchbringen und so? Das war so irgendwie ja, viel Brainstorming, Arbeitsmeetings, da irgendwie unsere gemeinsame Sicht drauf zu finden. Das hat sich aber auch über das erste halbe Jahr durchgezogen. Also wir haben schon, obwohl die Kapitel auch teilweise schon standen, da noch viel geändert. Und Dann, das fand ich auch total cool, das geht ja irgendwie ein bisschen auf dich zurück, Bene, dass wir wirklich in Varianten auch ein Buch geschrieben haben. Also zum Beispiel die Introduction haben wir beide geschrieben, und zwar mit einem unterschiedlichen Brief, unter was wir das jetzt schreiben. Und manchmal haben wir uns für eine Sache entschieden oder wirklich eine Synthese draus gemacht. Und eine dritte Sache vielleicht, die mir einfällt, am Anfang mussten wir unsere Tonalität finden. Also es hat auch die Lektorin nochmal aufgeräumt, aber erstmal wir beide. Und da war es so ein bisschen so, ja, okay, wir schreiben beide mal los. Und okay, nee, jetzt ist es zu friendly und zu yay. Ne, also jetzt ist es zu laut und jetzt ist es zu seriös und so. Und das ging so ein bisschen einher auch mit der Bildsprache, dann mit diesen ganzen Open-Mojis und ja.
Ich glaube, wir haben einfach versucht, das wirklich, wirklich kollaborativ zu machen. Also wir haben einfach ein Google Doc gehabt, wo die Lektorin, also Shoutouts zu Karin Schmidt-Friedrichs und Bertram Schmidt-Friedrichs, die da auch viel, also die beiden, die den Verlag machen, also die sind nicht zimperlich mit Feedback, aber das hilft dann natürlich auch immer, weil sie wirklich einfach einen dazu, ja, die versuchen einfach einen gut zu animieren, dass dann das beste Buch möglichst rauskommt. Aber es war einfach wirklich, wirklich kollaborativ, und es war nicht so, wie man sich manchmal Texte schreiben vorstellt, dass man so einen Text schreibt und dann so à la Autor, wie man da so Vorstellungen hat, sondern es ist, glaube ich, eher so, dass wir uns wirklich überlegt haben, wie zugänglich soll es sein, wie flach soll es sein, wo soll es Anknüpfungspunkte geben, wie soll die Tonalität sein, und ist eher so ein bisschen, wie wenn man jetzt ein Layout gestaltet in gewisser Weise angegangen sind, mit Parametern, Achsen sinngemäß uns gedacht haben und dann halt systematisch versucht haben, das so ein bisschen abzutasten, bis wir was, weil das ist nicht so einfach, was zu machen, was auf der einen Seite zugänglich ist, aber auch nicht zu flach ist. Also das so Design Thinking 101, drei Seiten, Doppelseite und fertig. Ja, das ist dann irgendwie dann auch nicht befriedigend. Und wegen dem haben wir eigentlich relativ lange sozusagen gestaltet, also sowohl mit Textiteration, auch mit Layout. Da hat Golden Wirtschaftswunder, auch eine Agentur, Befreundete von uns in Stuttgart, auch einiges geholfen, und haben lange immer überlegt, wie ist die Tonalität der Illustrationen, wie lange, wie tief, wie viel Verweise zu Rabbit Holes, zu tiefer gehenden Dingen brauchen wir. Und so ist es dann eigentlich jetzt, ja, 2,5, vielleicht sogar 3 Jahre jetzt sozusagen nebenher als eines der Hauptprojekte immer entstanden. So vielleicht.
Ja. Und weil du gerade nochmal da, also finde ich wirklich, wirklich beachtlich, hattet ihr aber auch mal so Konflikte da drin, wo ihr sagt, nee, das muss auf jeden Fall rein? Und dann sagt Aline, nee, das fliegt definitiv raus. Und dann sagst du, doch, das kommt rein. Also so, also ich, weil ihr sitzt ja, also ihr wart ja sich, es war ja auch Covid, ne? Ihr habt ja sozusagen auch eigentlich alles in Remote, also ich weiß nicht, habt ihr viel Remote gearbeitet? Ich nehme mal an, ja. Nur, ne? Also hurra, 21. Jahrhundert, man kann ein sehr gutes Buch machen, ohne sich zu sehen. Wie seid ihr in diesen Prozessen mit unterschiedlichen Ansätzen umgegangen? Das hat dann die Lektorin gerade gebügelt.
Genau, ich glaube eher die Diskussionslinien, die Demarkationslinie, die lief gar nicht so sehr zwischen uns, sondern zwischen Karin Schmidt-Friedrichs und Bertram Schmidt-Friedrichs, und da, ja, da ist dann eigentlich so ein bisschen die Rolle von denen ist so, wie wenn wir jetzt als Profs mit Studierenden arbeiten. Super. Ja, dankbar. Also da wird dann wirklich, da ist man nicht zimperlich mit Feedback, aber es soll halt, es wird so lange kritisiert, bis wir es dann geschafft haben, mit der 17. Variante um die Ecke zu kommen, die dann tatsächlich besser war, ja. Und das ist natürlich dann manchmal anstrengend, aber andererseits alle ein natürlich die Liebe zu guten Büchern und wirklich zu versuchen, was zu machen, was dann auch vielleicht länger Bestand hat.
Ja, und vielleicht noch auch ergänzt, ich glaube, so einen richtigen Konflikt kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, wo wir praktisch nicht vor und zurück konnten lange. Ich glaube, was vielleicht ein Trick war, auch so ein bisschen im Nachhinein betrachtet, war, dass wir schon, nachdem wir uns mal so eingesprungen hatten, so ein bisschen Bereiche hatten, wo jeder einfach dann den Lead hatte, mehr oder weniger. Mhm. Ne? Also Illustration, Benedikt, Workshop-Kapitel, Eileen, und dann war das mehr so, okay, ich mach was, und Review, und dass wir einfach nicht beide immer total den Anfang in allem machen mussten. Und sowas. Ja. Das hat geholfen, glaube ich.
Eigentlich ist so ein großes Projekt eigentlich ein Logistikprojekt. Es ist einfach ein Marathonprojekt. Es ist gar nicht so sehr jetzt, glaube ich, dass man muss sich da einigen und muss das dann durchgestalten und Varianten bilden, aber dann ist es eher die Ausdauer und dann halt da alle Leute anschreiben und Bildrechte und könnte das nicht und könnte nicht doch nochmal das in einer anderen Auflösung im Querformat und bitte fotografiert das doch, wenn das ausstellt auf der Dutch Design Week vor einem Ziegelwand, ja, so, das ist halt endlos sozusagen.
Ja, verstehe. Und die nochmal mehr in den Inhalte reingeguckt, und das fand ich einen, also tatsächlich auch eben aus meiner eigenen Erfahrung in der Arbeit mit Studierenden, aber eben auch in der Arbeit in meiner eigenen Praxis, sehr erhellend, dass ihr eben dass ihr diesen Punkt aufgemacht habt, dass eigentlich die Ziele definiert werden müssen, bevor man eigentlich, oder vielleicht die müssen einem im Laufe des Entwurfsprozesses irgendwie klar werden, soll es eine Kritik sein, soll es eine Innovationsentwicklung sein oder eben eine Art von Spekulation. Und ich kann mich erinnern, dass wir das eben in dem Projekt, was ich mit meinen Studierenden gemacht hatte, im Sommersemester 2022, wir uns eben ganz bewusst auch gegen diese sogenannten Cautionary Tales gestellt haben, weil wir gesagt haben, dass diese durch Design formulierten Warnungen oder Kritiken, ihr macht das bei euren, in eurem Projekt habt ihr dieses Bild dieses Hauses, was die Themse runterfährt runtertreibt, wo ich dann so für mich einfach nur so festgestellt hatte, ja, okay, das ist eine Möglichkeit, das zu machen, aber ich habe manchmal das, oder mein Bild hat sich geändert oder meine eigene Vorstellung. Ich hätte das früher viel eher unterstrichen, dass es genau solche Prozesse viel dringender braucht, aber ich habe das Gefühl, dass wir so ein bisschen von der Realität eingeholt werden bei diesen Sachen. Also gerade ich schaue so Richtung Ahrtal oder dass plötzlich wirklich Häuser, die den Fluss runtertreiben. Also meine Frage ist so, wie sehr werden wir eigentlich von den Zukünften eingeholt, von denen wir früher dachten, wir gestalten sie? So, also gerade wenn es um diese Speculative Design oder Critical Things geht.
Ja, also ein Gedanke, der mir gerade kommt, wenn du das so sagst, von den Zukünften eingeholt werden, das mir auch in einem Projekt passiert, das war eigentlich ein Forschungsprojekt, wo es ums autonome Fahren ging und Szenarien, was macht das mit unseren Städten, und im Laufe der Projektlaufzeit hat einen dann die Politik überholt, weil sie eine Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes verhandeln wollte und beschlossen hat, mit Demonstrationen vom Taxiverband und alle gegen Uber und wir zahlen hier Steuern, Bannern ja, und so. Ja. Und daneben her liefen dann die Szenario-Workshops, wie kann es denn sein? Aber auf Basis von einem Gesetzesentwurf. Also ich habe jetzt da keine Antwort darauf. Ich will jetzt nicht sagen, dass solche Projekte, die auf was hindeuten, wie das Sinking House oder so, die auf was hinweisen oder aktivieren wollen, jetzt unnütz sind. Aber es ist sicherlich auch in einigen Themen so, dass sie eine ganz krasse Beschleunigung erfahren, ja, so dass man eigentlich mehr so in Akteursdialoge auch rutschen kann.
Ja. Ich glaube, aber vielleicht ist ja genau das, was du jetzt andeutest, ein Stück weit auch die alte Kritik. Ja, da gibt es dann tolle Projekte und die sind visuell oder die sind ein Spektakel oder die generieren Aufmerksamkeit, aber dann wird das nicht irgendwie gemanagt oder nicht mehr weitergestaltet. Also ich kann jetzt von Sinking House, glaube ich, heißt das Projekt, kann ich jetzt nicht ganz genau die Geschichte weitererzählen, sozusagen, aber ich denke halt, dass das vielleicht dann auch nochmal so ein Knackpunkt ist in dem kleineren Kreis, dass man dann halt nicht nur sein Futuring-Projekt fertig hat und hier ist das Video und ihr könnt es in meinem Portfolio anschauen, sondern dann halt einfach noch eine Strategie hat, die weitergeht. Und das ist auch, glaube ich, vielen Designer, Designerinnen gar nicht klar. Also das ist auch, was wir erleben, wenn wir jetzt vor allem in Organisationen und Unternehmen Workshops geben, dass vielleicht der Mehrwert vor allem dann auch ist, dass halt dann Optionen generiert werden, partizipativ, die auch, wo man schnell eine Meinung dazu hat, weil man die erfahren kann, weil die visuell sind, weil eine Geschichte drin ist. Und dass das dann vielleicht der Mehrwert ist, ja. Gar nicht so sehr das Projekt, sondern sozusagen, was dann danach ermöglicht wird mit dem Vehikel. Also sozusagen Design eher so als Helfer, Helferin für Meinungsbildung und von Synthese von ganz vielen Sachen zusammenzubringen.
Ja, und ich glaube, das ist ganz gut. Ich fühle mich da natürlich so ein bisschen getriggert, als würde ich hier alte Kritik aufwärmen, aber ich glaube, das ist ein, aber du hast total recht, weil ich glaube, dass dieses, sorry Person, die dieses Haus gemacht hat, dass wir jetzt gerade so noch rumreiten, aber die bei Projekten, die so ähnlich sind, das sind ja Statements. Das sind ja klare Marker, Nagel rein und das ist jetzt exakt so da. Und jetzt so bitte Welt, komm damit klar. Und ich glaube, das ist eine Sache, die sich so ein Stück verändert, dass aber dieser Nachklang von diesen Sachen, das ist das, was du gerade sagst, dass, dass diese Auseinandersetzung, die Vermittlung, also es ist ja man hat ja einen Vermittlungsanspruch mit diesem Nagel, den man da reinschlägt, dass man die Leute damit nicht alleine lassen kann, weil das Zeichen so ambivalent ist. Also es lässt sich so vielschichtig deuten, dass es die Leute erstmal zu sehr überfordert, als dass es sie sofort in so einen Turn to Action oder sowas oder zu so einer Sache vielleicht weiterbringt, ne? Und das, aber das habt ihr ja bei euch in dem, weil du vorhin das Intro angesprochen hattest in eurem Buch, ja eben auch von diesem Gegenwart in die Zukunft, dass es sozusagen dass ab einem bestimmten Punkt ja auch ein strategisches Weiterführen des Diskurses nötig ist, den man da ja anstößt, ne? Also eine gewisse Sorte von Care eigentlich rein muss, weil vielleicht auch doch dann, um dieser alten Kritik so ein Stück zu begegnen oder dann wieder in diese Falle reinzutappen. Ja, vielleicht.
Ja, also ich ein paar Gedanken dazu. Ich glaube, einmal kommt natürlich auch drauf an, also ist es jetzt ein Studierender, der einfach ein tolles Portfolio-Projekt machen will und so. Ja, das ist, glaube ich, was anderes, wie wenn das jetzt, also bei dem Thinking House war das Extinction Rebellion, die das beauftragt haben und die. Also es war schon Teil einer größeren Strategie, aber die große Strategie habe ich jetzt einfach nicht parat. Aber die sind ja sehr strategisch unterwegs, vor allem auch, wie sie mit Aufmerksamkeit spielen etc. Und ich finde halt ich finde da interessant dran der Gedanke, dass man halt da einfach dann nochmal weiterkommen kann, wenn man diesen Prozess, diesen Nachklang, wie du ihn genannt hast, einfach bewusst gestaltet und nicht sozusagen sagt, naja, das steht da jetzt halt und ihr müsst komplett damit zurechtkommen, weil man kann das halt ein Stück weit natürlich auch, ein kleines Stück weit kann man es in gewisser Weise auch steuern, ja, also man kann halt gezielt das dann an bestimmten Stellen einreichen oder man kann das gezielt so und so aufbereiten, dass dann bestimmte Media Outlets das dann eher aufnehmen oder nicht aufnehmen. Oder man kann das natürlich so und so gestalten, dass das dann C-Level-Management besonders gut versteht oder nicht gut versteht. Ja, und ich glaube, diese Transfers noch mit anzubieten dann, und da auch ein Stück weit mit dabei zu bleiben, das finde ich wichtig. Und ich finde es auch wichtig, weil sonst ist es irgendwie verlorenes Potenzial.
Ja, ja. Ich würde da vielleicht noch mal so ein Stück dranbleiben, weil du gerade von diesen Potenzialen auch sprichst, ne? Weil das ist ja auch immer das, was man in diese, wenn man noch mal so ein Stück, vielleicht aus diesem Design und künstlerische Praktiken-Thema so ein Stück rausgeht und eigentlich eine Sache, aus der ihr ja beide kommt, nämlich aus so einer strategischen Beratung oder strategischen Design, kann ich mich erinnern, dass vor so ein paar Jahren, ich glaube, die SPD oder irgendeine andere, hatten auch groß Zukunft gestalten auf ihren Wahlplakaten draufstehen. Und ich fand das so, ja, und dann aber gleichzeitig so, ja, aber wie? wie stellt ihr euch das denn eigentlich vor? Und meine, damit möchte ich eigentlich eher so in diese Impact-Frage rein. Ne? Also wo seht ihr denn eigentlich eine Art von Einwirkungspotenzial von dem, was ihr hier gemacht habt? Also das ist ja ich selber bin Designer, ich bin Lehrender an der Hochschule. Für mich ist es mega super, um den Studierenden genau diese Denkprozesse oder diese auch Handlungsprozesse beizubringen. Aber jetzt gibt es aber zum Beispiel Kevin Kühnert, der wieder da steht und denkt, was könnte man aufs Plakat schreiben? Naja, vielleicht Zukunft gestalten. Und dann kommt jemand und sagt, aber hier, guck mal, wir haben das Buch, wir müssen es nicht nur draufschreiben, wir können es sogar jetzt tun. Wie seht ihr eigentlich das Potenzial von diesen Prozessen, die ihr hier aufgemacht habt, eigentlich auf einer noch viel, nicht höher, aber vielleicht doch entscheidungsmäßig einflussreicheren Ebene? Könnt ihr das auch nehmen? Werden die das auch nehmen? Habt ihr da Erfahrung gemacht mit Leuten, die in so einer höheren Entscheidungssituation sind?
Ja, also Erfahrung zweierlei. Zum einen natürlich in Unternehmen ist man dann schon auf Geschäftsführungsebene oft dann in so einem Strategieprozess eben. Und da ist es schon wirklich hilfreich, um solche Methoden und so eine Art zu denken auch, um so eine Exploration, eine Design-Exploration da zu landen, dass man sagen kann, hey, wir haben hier einen robusten Prozess und Methoden. Jetzt nicht so als Verkaufsschlager, sondern einfach, damit das verständlich wird, damit da so eine Brücke geschlagen wird, damit das irgendwo andocken kann, um dann halt mit so einer Gruppe von EntscheiderInnen, die dann irgendwie Unternehmen, eine Organisation haben, was zu machen. Ne? Ich glaube, da ist wirklich schon erprobt, dass das auch andocken kann. Jetzt im politischen Raum passieren ja immer mehr, auch so auf kommunaler Ebene ist ja gerade eine große Strömung mit so Zukunftsdialogen, Zukunftswerkstatt, Mobilitätsaktionspläne, auch durch die neuen Gesetzgebungen und Klimasparziele auf allen politischen Ebenen. Und ich denke, da in diesen Programmen das zu etablieren, das ist gerade auch was sich stark entwickelt. Also auch gibt es ja von UNESCO Future Literacy Programme und so. Das wird immer, ja, es wird so eine Strömung, dass da so ein Dialogformat irgendwie etabliert wird. Und ich glaube, da ist aber auch noch ein bisschen Arbeit, um zu sagen, okay, ist das jetzt nicht nur ein Tag? Da gibt es den Fast Track und den Sprint, sondern das wäre dann mehr so ein, ja, weiß ich nicht, Marathon mit vielen verschiedenen Gruppen und Cycles und so. Und ich glaube, da hat sich jetzt noch nicht so eine Form gefunden, aber das finde ich total spannend gerade, was da passiert. Und also in so Bürgerbeteiligungsformaten und so, es muss auch irgendwas Besseres geben als die heutige Bürgerbeteiligung. Das ist ja gruselig.
Ja, haben so Studierende von euch, sind die schon in solche Richtungen gegangen? Also ich meine, also die so durch eure Schule oder durch sozusagen so durch sind, die schon genau an solchen Impact-Stellen sitzen?
Also wir waren da jetzt zusammen 3-4 Jahre und den Master gibt's natürlich schon ein bisschen länger. Und ich würde sagen, ganz viele von unseren Alumni sind von Unternehmensberatung, Innovationslabor, teilweise was Pressesprecher oder so. Also wirklich auf Produktinnovation eigentlich ziemlich high level unterwegs. Also kann man eigentlich durchweg so sagen. Also ich würde sagen, der Standardfall jetzt bei unseren Masterstudierenden ist wirklich, dass die ja Richtung Unternehmensberatung, Richtung ja Innovationslabor, teilweise auch so ein bisschen politischere Dinge gehen und jetzt so, ich sage jetzt mal so, ganz normale Agentur oder normale digitale Agentur ist, ja, gibt's auch, aber ist jetzt nicht so, dass das 80% machen Agentur und die anderen machen, sondern die Kuchen sind relativ gleich verteilt, würde ich sagen. Bisschen Forschung noch auch, natürlich, so. Also, ja, es ist relativ normal in gewisser Weise, jetzt in unserem Umfeld.
Und jetzt hast du natürlich Berufsfelder oder auch Wirkungsfelder aufgezählt, die jetzt in erster Linie keine formal-ästhetische Qualifikation benötigen. Also ne, die, jetzt ist es aber ja, seid ihr beiden an der Designschule oder an einer Designinstitution und wo ja ein ästhetisches Verständnis durchaus tragend ist, weil wir als Gestalterinnen und Gestalter da durch eine ästhetische Produktion auch neben der planerischen auch Wissen produzieren. Verlagert sich das schon im Studium sozusagen, also in euren was ist die Mehrzahl von Curriculums?
Also Stundenpläne.
Stundenpläne, danke schön.
Ich schreibe Profs hier und keiner weiß, was die Mehrzahl von Curriculum ist.
In euren Stundenplänen, nimmt das Formale dann auch schon ab, weil diese planerischen, integrativen, partizipativen Methodiken so eine Bedeutung mehr gewinnen, weil die ja dann in diesen Tätigkeitsfeldern aktiv sind?
Also ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen die Baseline. Also dass die also ich kann jetzt natürlich, also wir mixen jetzt hier auch, also wir reden jetzt alles Master-Level,
würde ich
jetzt
mal ja, super. Annehmen. Lass uns ja. Das mal klären noch.
Bevor wir genau, also es ist Master-Level, ja, und auf Master-Level ist, glaube ich, schon so jetzt die, wie soll man sagen, die Eingangsvoraussetzung, dass man ja entweder einen Design-Bachelor gemacht hat oder vielleicht auch sowas wie Medieninformatik oder Wirtschaftspsychologie oder sowas studiert hat, also dass man sich irgendwo auskennt. Und dann arbeitet man in inter- oder antidisziplinären Teams zusammen. Und natürlich ist da wichtig, dass dann auch die Dinge formal gut klassisch durchgestaltet sind, alleine schon, wenn man jetzt eine Geschichte erzählen will, ja, oder wenn man dann einen Prototypen hat oder ein Artefakt, was man da, eine Requisite sozusagen vielleicht haben ein möchte. Prop. Ja, ein Prop, genau. Dann klar, muss das alles drin sein. Aber ich glaube, zusätzlich kann vielleicht Design halt auch einfach gut mit Menschen, ja, man kann gut mit, man kann, oder hoffentlich, ja, man kann mit unterschiedlichen Domänen sprechen, unterschiedliche vielleicht Domänensprachen überbrücken. Man kann, glaube ich, auch gut mit Unsicherheit umgehen. Also weil ein Problem ist ja auch so fuzzy Briefings. Also das ist ein Riesenthema meiner Meinung nach auch. Und ich glaube, es gibt sozusagen da einfach ein paar Gründe, warum vielleicht Design jetzt auch auf der Ebene gut unterwegs sein kann oder soll. Also, und das, es wird ja auch bestätigt. Also, wenn es keinen Mehrwert bieten würde, dann würde man das nicht weiter durchziehen oder man würde dann die.
Also, ich wurde neulich auch gefragt, ich war neulich zu Gast bei der Pressesprecherin der Hochschule, ne, alles neu und was machen Sie eigentlich und so. Dann habe ich da auch versucht, mich zu erklären und dann hat sie eine gute Frage gefragt, warum ich nicht an der Fakultät für Soziologie bin, zum Beispiel. Weil die machen auch Zukunftswerkstatt und so Sachen. Und ich finde eben, dass, also in diesem Space gibt es jetzt ganz viele Disziplinen, die reinkommen, ist auch toll. Und ich glaube, was wir halt wirklich beitragen können, ist es von dieser Kopfebene runterzubringen, auch auf die Gefühlsebene. Und das ist unglaublich wichtig, wenn man eben auch ganz komplexe Dinge wie verändert KI unseren Alltag oder Gentechnik oder was weiß ich, mit oder Mobilität mit Menschen besprechen will, die nicht Expertin da drin sind. Mit normalen Menschen. Und da haben ja praktisch die EntscheiderInnen immer einen wahnsinnig großen Vorsprung und können dann mit noch so tollen Worten da alle niederbügeln. Und wenn es halt nur auf Bullet-Point-Ebene bleibt, dann kann man da keinen Dialog erzeugen mit Menschen, die es wirklich betrifft. Und ich glaube, da haben wir einfach auch durch die Hard Skills, die wir eben haben, als DesignerInnen wirklich was Neues, was wir so einfach mit reinbringen in diesen Space. Und deswegen Klar, man muss immer was abknapsen. Wenn man jetzt will, dass sich die Studierenden damit beschäftigen, können sich vielleicht ein bisschen weniger spezialisieren in, weiß ich nicht, Typografie oder so, ja. Weil sie ja nur endlich viel Zeit haben. Aber also die Hard Skills sind schon sehr wichtig, dass man auch was hat, was die anderen nicht haben, ne? Die da drin sind. Dass man was visualisieren kann und so.
Aber das ist ja das, was Benedikt gerade gesagt hat, dass es eigentlich, dass die Gestaltungskompetenz eine Baseline ist. Also auf der man sich, von der aus man starten kann und die ja heutzutage ja vor allen Dingen eine stark moderierende, inklusive Rolle einnimmt und dann von da aus sagen, okay, ich muss jetzt nicht mehr ein Blatt mit Kerning durcharbeiten. Dafür gibt es Systeme oder Profis und ich habe gelernt, damit zu arbeiten und dann kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren, weil ich darauf Lust habe und andere Leute halt Lust haben, eben sich mit Buchstabenabständen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, merke ich auch gerade im Gespräch mit euch. Ich wünsche mir immer einen sehr generalistischen Ausbildungs-Approach, also so ein Ansatz zu sagen, okay, wenn wir die jungen Leute oder uns Menschen in ein Studiensetting reinpacken und wir schreiben Design drüber, dann wollen wir keine Spezialisten ausbilden, sondern Generalismus studieren lernen, sozusagen. Und das geht bis zu einem bestimmten Punkt, aber ich glaube, gerade solche spezialisierten Masterstudiengänge dürfen dann schon ready for the job machen und dürfen dann auch bestimmte, sag ich mal, Aspekte in den Hintergrund stellen zugunsten von allgemein gewünscht, also nicht, aber speziell gewünschten Spezialisierung, weil man merkt, ich will das ja lernen. Ich habe ja Bock darauf, da drin besser zu werden und nicht in Sachen besser zu werden, auf die ich keine Lust habe. Das habe ich schon gemacht. So.
Ich meine, das war ja auch mal die Idee vom Bachelor-Master-System, würde ich jetzt.
Ach, da gab es eine Idee irgendwann mal.
Die Idee, denke ich, war ja, man hat einen Bachelor und dann arbeitet man vielleicht noch 1-2 Jahre und dann löst man den Joker ein in was einen wirklich interessiert und dann sozusagen auch reflektiert ist, dass da eine Vertiefung oder vielleicht auch nochmal so eine leichte Kurve in irgendwas anderes sozusagen dann den totalen Mehrwert bringt. Und jetzt nicht so, wie es manchmal hier passiert, so voller Panik, ich habe jetzt einen Bachelor und jetzt fällt mir nichts ein, jetzt mache ich ja, ich bin jetzt ein bisschen böse, sorry, ja, liebe Studierende. Und jetzt, weil es das Diplom nicht mehr gibt, mache ich jetzt den Master und stehe halt sozusagen genau das Gleiche nochmal auf Master-Level. Ich weiß nicht, ich finde das in gewisser Weise schade, weil das Privileg, dass man einen Master machen kann, und auch, dass man sich dann in der Masterarbeit längere Zeit mit dem eigenen Thema beschäftigen kann, das würde ich nicht missen wollen. Und wegen dem, glaube ich, ist es schon toll, wenn man dann so drauf ist als Studierender, dass man sich dann wirklich nochmal überlegt, wo könnte ich eins draufsetzen, wo könnte ich mich spezialisieren oder welche, vielleicht ist es dann auch besser, den Informatik-Master zu machen, ja, oder ein MBA oder ich weiß es nicht, ja. Ja. Oder wir haben es auch andersrum, Leute, die studieren Informatik oder Wirtschaftspsychologie und machen dann einen Design-Master. Und das finde ich eigentlich schon schön. Und so war meiner Meinung nach auch mal im englischsprachigen Raum die Idee von diesem System.
Ja, ich reflektiere gerade unseren eigenen Masterstudiengang sehr doll, während du so sprichst. Und ich muss sagen, ah ja, was müsste man alles ändern? Ah ja, das könnte man, aber das ist aber schon gut. Und aber ja, aber das ist ein guter Punkt. Und ich sehe das ja bei unseren Studierenden auch, dass ich will jetzt auch niemanden beleidigen, aber die Guten und die sagen so, ja, okay, ich gehe jetzt hier mal weg. Ich lasse das jetzt mal. Ich muss jetzt erstmal klarkommen und rauskriegen, also anhand der Welt rauskriegen, wer ich bin und was ich kann und was ich noch nicht kann und vielleicht will ich das ja noch lernen. Und dann, also idealerweise kommen sie nicht wieder zurück. Also ich glaube, das ist so mein, also ich finde es schön und aber eigentlich hat man denen dann ja auch alles beigebracht bis zu einem bestimmten Punkt in dem Bachelor-System, wo man sich dann ja auch freut, okay, und dann gehen die dahin und dorthin und dann sieht man das auf Instagram, dann plötzlich sind die da am MIT oder sind irgendwo anders gelandet und denkst so, yes, funktioniert. So, eine Hoffnung, dass sie dann da auch glücklich sind, aber ja. Das ist schon richtig und ich glaube, die, was ich aber eben auch bei eurem Futuring oder Design Futuring festgestellt habe, dass es eben auch ein Balanceakt ist zwischen einer sehr generalistischen Sicht auf die Welt. Also man muss ja viele Sachen in Betracht nehmen. Also selbst in einem, man kann eben, auch wenn es um diesen Nagel geht, über den wir vorhin gesprochen haben, den man eben punktuell einsetzen muss, dann muss der halt auch sitzen und dann muss man eben vorher sehr, sehr lange ausprobieren und gucken, wo der in welcher Form drin sitzt. Und das braucht schon so ein Wide Scope. Aber um aber eben genau da richtig reinzugehen, auch eine große Spezialisierung oder ein Wissen, eine Literacy zum Beispiel, Critical Design, muss man ja auch selbst als Machender lesen können und das auch verstehen zu können. Ich glaube, deswegen ist es dann auch immer eine individuelle Entscheidung bei den Studierenden zu sagen, okay, jetzt gehe ich eher zu und irgendwie dann in der eigenen Praxis entwickelt sich ein Verständnis, wann welcher Modus richtig und nötig ist. So. Ja. Habe ich so das Gefühl.
Ja.
Total. Ich hatte heute auch ein Gespräch mit einem Alumni aus Gmünd, der jetzt auch in so einer Strategierolle ist, Strategiereferent, im Forschungsinstitut. Und ich fand interessant, dass der erzählt hat, dass diese Methoden und diese Arbeit, also gerade auch so Design Futuring, total gut ankommen und er auch sieht, wie es sich da gut platzieren lässt, aber er zu jung ist.
Um das durchzusetzen oder um das glaubhaft zu machen. Um es durchzuziehen,
ne? Dann also praktisch in dieses Boardroom reinzugehen mit den ganzen Entscheiderinnen und sagen, hi, jetzt, und es liegt ja nicht an ihm, sondern einfach als Masterabsolvent, das ist auch schwierig, das dann von der Glaubwürdigkeit, vom Standing und so. Also da habe ich auch heute dann so das erste Mal drüber nachgedacht, so ja, okay, man geht dann so los und will da so reinarbeiten in dieses Wirkungsfeld und man braucht aber einfach ein paar Jahre Erfahrung, aber auch ein paar Jahre auf dem Buckel leider manchmal noch, damit man dann auch in diese Rolle reinkommt, in der man dann das platzieren kann. Also das ändert sich wahrscheinlich beides so ein bisschen, das Interessensfeld, die berufliche Praxis und wo man es auch platzieren kann dann über die Zeit.
Ja, oder die Methoden helfen halt, das auf diesen Common Ground zu setzen. Also dass es eben nicht mehr nur auf die Person ankommt, die die Methode mitgebracht hat, sondern dass die Methode selbst so gut ist, dass diese Person sich so ein Stück als Autor oder Autorin zurücknehmen kann und sagen, okay, wir lassen das jetzt hier mal so durchlaufen und umso besser die Methode ist, umso inklusiver nimmt die eben alle Stakeholder mit rein, sodass es dann objektiviert ist in einer gewissen Weise. Ja. Ja.
Vielleicht noch, darf ich noch kurz eine
Anmerkung machen? Bitte.
Wir benutzen jetzt so Design Futuring, so wie wenn das so richtig hart definiert wäre und da möchte ich vielleicht noch kurz sagen, also sozusagen wir haben den Begriff einfach entliehen von Tony Fry, ja, Designphilosoph, weil wir schön fanden, dass es auch mit einem Ethos kommt. Also sozusagen er definiert es sozusagen, dass man sozusagen über, also nicht so wie Nachhaltigkeit, wo man sehr stark praktisch auf Ressourcen und solche Dinge sozusagen immer schaut, sondern eher so, haben die Projekte, die Dinge, die wir machen, sozusagen generieren die mehr Möglichkeiten für die Menschen, die sozusagen nach uns kommen. Und das fanden wir ganz schön. Und wir haben dann sozusagen jetzt diesen Begriff ein Stück weit adaptiert und auch mit ihm gesprochen, ob es sozusagen okay ist, wenn wir diesen Begriff nehmen, um den Prozess ein bisschen zu beschreiben. Aber es ist vielleicht für die Zuhörer jetzt, es ist jetzt nicht so, dass das jetzt schon alles total in Stein gegossen ist und dass es alles ganz hart definiert ist, sondern es ist jetzt mal so ein erster Aufschlag. Und wir fanden auch an dem Begriff schön, dass es ein bisschen mehr nach einer Aktivität klingt und nicht so Design Futures. Es ist schon fertig und es ist alles ganz klar. Und so ist es ein bisschen entstanden. Aber es ist jetzt, ja, vielleicht ein bisschen eine Rahmung jetzt hier, dass es einfach, das Feld ist noch zu jung, um jetzt wirklich Dinge ganz hart definieren zu können.
Da muss ich aber sagen, dass er dafür aber ja schon so ein dickes Hardcover-Buch gemacht habt, wo es fett vorne drauf steht. Also ihr habt schon auch so ein, ihr habt jetzt aber trotzdem aber einen Marker in den Diskurs aber damit reingesetzt. Also es ist jetzt nie so, dass also ich verstehe dich total, dass es im Flow ist, aber dafür ist es aber trotzdem aber auch erstmal gesetzt. Und ich glaube, das ist aber auch richtig so. Also ich glaube, da muss man auch gar nicht, ich sag jetzt mal, schüchtern oder sowas sein, sondern kann auch ruhig mal sagen, ja, das jetzt ist es auch mal gesetzt und jetzt kann man sich auch mal dazu also äußern. Weil wenn es nämlich nur so floaty irgendwie in the room ist, dann kann man ja auch immer so drumrum floaten, aber jetzt muss man sich schon auch mal damit befassen. Und ich finde das eben auch, also weil eben dieses Buch ja eben auch so eine Handbuchhaftigkeit mit sich bringt, kann mir kein Student mehr kommen und mir irgendwas vom Pferd erzählen, sondern dann kann ich dieses Buch raushauen und sagen, hier steht's drin, nimm das Buch, wir sehen uns in 3 Wochen wieder und dann such dir eine Strategie raus, mit der du diesen Prozess jetzt moderieren willst. Was ist deine, also auch für mich die Begrifflichkeiten und wahrscheinlich für viele andere Lehrenden am Anfang zu klären, habe ich eine Gestalt, was ist denn meine Gestaltungsabsicht? Und daraus die richtige Ableitung fürs eigene Verhalten und die Impact und Outcomes irgendwie reflektieren zu können. Das sind die schon auch richtig. Und dann wird sicherlich irgendwann jemand mit einem vielleicht noch besseren Buch dazu kommen. Aber der kann das ja auch nur dann tun, wenn mal was anderes vorher da war. Deswegen ist es für mich schon, durchaus legitim. Apropos legitim, ich guck mal auf die Zeit und bei mir ist es jetzt schon eine Stunde rum. Und das ist so für mich die Alarmglocke zu sagen, das reicht jetzt. Ist es für euch auch okay, wenn es reicht? Wollt ihr noch was sagen? Habt ihr noch Shoutouts? Ihr könnt immer noch alle möglichen Leute loben und euch bedanken, dass sie euch geholfen haben, zum Beispiel. Und ihr könnt jetzt auch ganz viele Leute vergessen, was dann mega peinlich ist und super viel Ärger bringt.
Vielleicht steigen wir da gar nicht ein.
Ja, vielleicht macht er das lieber nicht.
Nur nochmal, auch was ich schon beim Vorgeplänkel gesagt habe. Danke für die Einladung. Ich habe mich so drauf gefreut, hier mit dir zu sprechen. Und das war auch total nett. Und ich habe jetzt viel mehr Fragen im Kopf als vorher, was ich immer toll finde nach dem Gespräch. Aber deswegen bin ich auch froh, wenn es jetzt vorbei ist. Jetzt bin ich total inspiriert und all over the place. Und genau.
Super.
Habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen.
Genau. Auch vielen lieben Dank. Total spannend und tolles Gespräch.
Cool. Super. Dann danke ich euch. Ich drücke jetzt hier auf den roten Knopf und dann sind wir raus. Liebe Zuhörenden, bis zum nächsten Mal. Au revoir.
Bye bye.
Hurra, ein Design-Podcast der Burg.